Das geht ja ratzfatz. Schönen guten Abend. Ich bin auch froh, dass ich hier sein kann und dass das geklappt hat. Ganz besonders freue ich mich darüber, dass das eigentlich deine Idee war, Markus, mit den Bibelabenden. Seit etwas, ungefähr einem Jahr bin ich auch Ältester bei uns in der Ortsgemeinde in Niederlanden und seitdem merke ich auch, was für eine Herausforderung es ist, eine Gemeinde zu leiten. Und dass es keine perfekten Gemeinden gibt und dass alle Gemeinden mehr oder weniger auf dem Weg sind. Und wir sind auch eine evangelikale Gemeinde und wenn man so ein bisschen länger im evangelikalen Umfeld unterwegs ist, dann merkt man, dass auch die Evangelikalen ihre Traditionen haben. Und dass viele Dinge doch vorausgesetzt werden, aber nicht mehr so wirklich erklärt oder gelehrt oder wiederholt. Sondern man hat manchmal so das Gefühl, Leute, die gehen durch unsere Tür und dann müssten die ja eigentlich genau das glauben, was wir auch glauben. Und das ist sehr gefährlich. Mark Dever, der hat gesagt, wenn man das Evangelium bei der einen Generation voraussetzt, dann hat man das bei der nächsten Generation verloren. Und wir als Menschen, wir sind dazu geneigt, uns immer wieder von den Kernwahrheiten der Bibel wegzubewegen. Das machen wir manchmal bewusst oder auch unbewusst. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns heute und morgen Abend mit zwei Kernthemen befassen können. Basics, Gospel oder Glaubensbasics, nenne ich sie mal. Das sind längst nicht die einzigen, sondern das ist der Anfang von einer ganzen Reihe von Basics, die in der Bibel immer wieder vorkommen. Und ein Text, den ich zu Anfang lesen möchte, ist aus Titus Kapitel 2, wo Paulus so wunderbar uns die Kernbotschaft der Bibel nahebringt, das Evangelium. Und dieser Text hat auch Relevanz für unser Thema heute Abend. Da schreibt Paulus mitten in den Gemeindekontext hinein zu seinem Freund und zu seinem Jünger, könnte man sagen, seinem Mitarbeiter, seinem treuen Mitarbeiter Titus. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Eigentlich steht da unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlichkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dieses sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering schätzen. Da könnte man jetzt auch einen ganzen Bibelabend zu machen zu diesem Text, das machen wir aber nicht. Was mir so auffällt, gerade bei dem, was Paulus schreibt, ist, wie man merkt, wie seine tiefe Kenntnis von Gottes Wort und seinem Wesen, was man auch Theologie nennt, in seine ganze Praxis, sein Leben hineinfließt. Es ergibt Titus hier in diesem Brief nicht nur lauter Anweisungen, einfach eine Liste von Regeln, die er befolgen muss, sondern er gibt ihm das Allerwichtigste und das ist das Evangelium. Und das Evangelium hat mit der rechten Kenntnis Gottes zu tun. Denn wenn man einen falschen Gott hat, eine falsche Idee von ihm, dann hat man auch das Evangelium verloren. Das Thema heute Abend ist ein sehr zentrales, wichtiges Thema, denn es hat alles mit dem Evangelium zu tun. Es geht nämlich darum, wer ist Gott wirklich? Wir leben in einer Zeit, da ist es sehr populär, sich Gott vorzustellen, wie man das selber gern will, und sich Gott so zurechtzubasteln. Ne? Man nimmt dann nicht nur Dinge aus dem Christentum, man aus allen möglichen Religionen bastelt man sich so seinen eigenen persönlichen Glauben zusammen und man möchte dann gerne durch andere bestätigt werden, dass das alles so in Ordnung ist und das ist dann deine Wahrheit und ich habe dann meine Wahrheit und das ist alles gleich. Aber wenn man die Bibel liest, dann ist das absolut nicht so, sondern dann gibt es die objektive Wahrheit und dann gibt es lauter Lügen und wenn man Lügen folgt, dann hat das ewige Folgen, Konsequenzen für uns. A.W. Tozer schreibt in seinem wunderbaren Buch, was ich wirklich jedem empfehle zu lesen, das Wesen Gottes, in der Einleitung, wenn wir über Gott nachdenken, so bringt unser Gottesbild das Wichtigste über uns selbst ans Licht. Das, was wir über Gott denken, ist das Wichtigste, was uns ausmacht. Und Johannes Calvin hat dazu geschrieben in seiner Institutio, der Mensch kann auf keinen Fall dazu kommen, sich selbst wahrhaft zu erkennen, wenn er nicht zuvor Gottes Angesicht geschaut hat und dann von dieser Schau dazu übergeht, sich selbst anzusehen. Was wir oft machen ist, wir gucken von uns in unser Leben. Luther sagt, wir sind von Natur aus in uns selbst gekehrt und da aus dem, was wir in uns selber sehen, das projizieren wir auf Gott. Das sieht man ganz oft in Aussagen. Ja, wenn Gott doch ein liebevoller Gott wäre, dann würde er, ne? Dann definieren wir Gott so, wie wir Liebe definieren. Johannes Calvin sagt, das ist genau verkehrt herum. Und deswegen ist die Bibel so wunderbar, denn in der Bibel geht es eigentlich gar nicht in erster Linie um mich, sondern es geht um Gott. Das ist Gottes Wort und da finde ich ihn. Und aus dem, was ich über ihn lerne und was ich von ihm entdecke, lerne ich ganz viel auch über mich selber und für mich selber. Und dazu will ich auch noch vorweg sagen, dass ich bin ja Theologe, bin das auch gerne. Ich habe eine Theologieausbildung genossen, aber jeder, der hier in diesem Raum sitzt, ist auch ein Theologe. In manchen Kreisen ist das Wort Theologie ja schon fast so ein Schimpfwort wie der Coronavirus geworden. Ne? Das ist fast so eine ansteckende Krankheit. Aber wir haben alle eine Theologie. Theologie heißt einfach nur das, was wir über Gott wissen, kennen. Ja? Und jeder Mensch hat eine Theologie, selbst der Atheist hat eine Theologie. Die Frage ist nicht, bin ich ein Theologe, sondern bin ich ein guter Theologe oder ein schlechter Theologe? Und dann bin ich nicht der Maßstab dafür, was gute oder schlechte Theologie ist, sondern das ist Gottes Wort. Das bin ich nicht. Meine Meinung ist auch nur so wertvoll und gut, wie sie übereinstimmt mit dem, was in Gottes Wort steht. So, und das Thema, die Dreieinigkeit, das Wesen Gottes, die Natur Gottes, das hat die frühe Kirche von Anfang an beschäftigt. Schon in der Bibel sehen wir, dass es Strömungen gab, dass es Menschen gab, die Einfluss gewinnen wollten in die frühe Kirche hinein und ihre eigene Sicht von Gott und der Welt, ihre eigene Theologie da hineinbringen wollten. Es gab verschiedene, da gibt es, wenn man den Galaterbrief liest, dann weiß man, okay, das sind die sogenannten Judaisten. Das sind einfach nur Leute, die kommen aus der pharisäischen Tradition, die bekennen sich jetzt zu Jesus, aber die wollen das Alte nicht loslassen. Und das wollen die jetzt den Heiden überstülpen und sagen, ja, Jesus glauben und so, das ist okay, aber du brauchst noch das und dies und jenes, Beschneidung und koscher Essen und solche Sachen dazu. Ja? Gesetzlichkeit. Man fügt dem Evangelium Dinge hinzu, die Gott dem Mensch gar nicht auferlegt. Im Kolosserbrief, im ersten Johannesbrief, da sieht man schon die Anfänge von der sogenannten gnostischen Lehre, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, nicht derselbe Gott ist, wie der Gott, den wir als Christen anbeten und das, weil die Materie ist schlecht und das Geistliche ist gut. So ein Dualismus, der die Welt so auseinanderzerrt. Und deswegen war Jesus auch nicht wirklich Mensch, sondern irgend so ein Geistwesen und hat den Menschen vorgegaukelt, dass er Mensch war. Da antwortet der Kolosserbrief und der erste Johannesbrief drauf. Man sieht schon, in der Bibel selbst, in dem Neuen Testament selbst, gab es Angriffe auf die wahre Lehre. Und derjenige, der Landeskirchenhintergrund hat, der kennt dieses Glaubensbekenntnis. Das ist das apostolische Glaubensbekenntnis. Wird in den Landeskirchen traditionell jeden Sonntag mit der ganzen Gemeinde rezitiert, wiederholt. Das ist das älteste Glaubensbekenntnis außerhalb von den Anfängen in der Bibel, das wir kennen. Es kommt ungefähr aus dem Jahr 140, man weiß es nicht ganz genau, die Apostel selbst haben es nicht geschrieben, aber es fasst die Lehre der Apostel, die Lehre des Neuen Testaments über Gott zusammen. Und deswegen will ich das mit uns mal vorlesen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eigengeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und ich hoffe, dass ihr alle das mit Amen mitsprechen könnt, weil das ist der Kern unseres Glaubens zusammengefasst. Wenn man da katholisch liest, dann darf man das nicht mit der römisch-katholischen Kirche gleichsetzen, denn das Wort katholisch, kommt aus dem Griechischen und das heißt allgemeine, weltweite, universale Kirche. Römisch-katholisch ist ein Widerspruch in sich. Ja? Das hat sich nur später entwickelt. Also wir betrachten heute Abend den dreieinigen Gott. Was lehrt uns die Bibel über das Wesen Gottes, den Gott, den wir kennen, den wir anbeten? Da gibt es ein Wort dafür, das nennt sich die sogenannte Trinität. Dazu schreibt Tozer auch in seinem Buch, obwohl die Bibel dieses Wort nicht verwendet, wird dort davon gesprochen, dass Gott sich in drei Personen offenbart. Vater, Sohn und Heiliger Geist werden alle Gott genannt, werden als Gott verehrt, leben ewig und tun Dinge, die allein Gott tun kann. Obwohl Gott sich in diesen drei Personen offenbart, ist Gott eins und kann nicht geteilt werden. Alle drei handeln vollkommen gemeinsam, sobald einer der drei aktiv ist. Ich finde eine sehr schöne Zusammenfassung. Und dann müssen wir vorab noch drei wichtige Begriffe uns anschauen, bevor wir uns diesem Thema widmen. Das erste Wort, das ist das Wort Monotheismus. Wir als Christen sind Monotheisten. Wisst ihr, was das heißt? Steht hier eigentlich auch. Wir glauben an einen Gott, richtig? Wir glauben nicht an mehrere Götter. Wie heißt das? Wie heißt das der Fachbegriff für die Menschen, die an mehrere Götter glauben? Nicht Monotheismus, sondern? Polytheismus, genau. Polytheismus ist mehrere Götter und was du gesagt hast, Pantheismus, das ist nochmal was anderes, das heißt, dass Gott einfach, dass alles Gott ist. Der Stuhl, du, meine Brille, alles Gott. Alles Gott. Ein unpersönlicher Gott, der wie so eine Energie. Das stimmt. Aber das Gegenteil zum Monotheismus ist der Polytheismus. Das ist die Welt, in der sich die ersten Christen in der die gelebt haben, ja, in der römisch-griechischen Welt. Die glaubten an hunderte Götter. Da gab es einen Gott für alles. Aber in dem Begriff Monotheismus, die Menschen, die an einen Gott glauben, gibt es ja auch mehrere verschiedene Gruppen und Religionen, ja, die das unterschreiben würden, Monotheismus. Da gibt es aber auch Unterschiede. Das erste ist, der unitarische Monotheismus. Unitarisch bedeutet, Gott ist ein Wesen in einer Person, so wie du und ich. Ich bin ein menschliches Wesen und ich bin Felix. Ja, ich kann nur eine Person haben. Habe ich mehrere Personen, komme ich in die Klapse. Das nennt man Schizophrenie. Aber der Gott der Bibel offenbart sich uns nicht als ein unitarischer Gott, sondern als ein trinitarischer Gott. Das bedeutet, dass Gott ein Wesen ist in drei Personen. Und das ist ein Gedanke, eine Lehre, die Menschen von Anfang an verwirrt hat. Ist nämlich gar nicht so leicht. Wie soll man sich das vorstellen? Wie kann Gott gleichzeitig eins sein, aber drei? Wie geht das? Das gibt es viele Leute, die kommen damit nicht klar. Und auch in der frühen Kirche gab es da schon einige Leute, die kamen mit dem Konzept nicht klar. Und die haben das angezweifelt und umgedeutet. Die haben versucht, das zu reimen miteinander. Und der erste von den zwei Hauptketzern in der frühen Kirche, das war der sogenannte Sabellius. Sabellius, über den wissen wir nicht so viel. Das Einzige, was wir über sein Leben wissen und was er geschrieben und gelehrt hat, das wissen wir eigentlich nur von seinen Kritikern. Seine Schriften sind nicht erhalten geblieben. Sabellius, der hat im 3. Jahrhundert nach Christus gelebt. Er war ein Theologe und Priester aus Libyen. Und er wurde ca. 220 nach Christus exkommuniziert aus der Kirche. Und das hatte einen gewissen Grund. Denn Sabellius hatte ein Problem damit, mit der Trinitätslehre, die damals noch nicht so wirklich stark erklärt worden ist oder definiert wurde. Und der hat versucht, das zu erklären. Wie kann es sein, dass wir sehen, okay, die Bibel lehrt deutlich einen Gott, aber der Vater, der Sohn und der Heilige Geist werden alle als Gott bezeichnet. Und da kam er auf die Idee, dass Gott quasi ein Schauspieler ist. Das hat er natürlich nicht gesagt, aber es ist verglichen wie ein Schauspieler, der abwechselnd eine von drei Rollen spielt. Im Alten Testament begegnen wir dem Vater. In den Evangelien begegnen wir dem Sohn. Ja, Gott war erst der Vater, jetzt kommt er als Sohn und dann in den Briefen im Neuen Testament begegnet er uns als Heiliger Geist. Okay? Das ist auch ein Wort dafür, für diese Irrlehre, das nennt man Modalismus. Gott tritt in einen von drei verschiedenen Modi auf. Er kann aber nie all diese drei Dinge, Personen gleichzeitig sein. Okay? Er wollte die Einigkeit Gottes bewahren und verteidigen. Er wollte quasi verhindern, dass Leute denken, wir als Christen, wir glauben an drei Götter. Ist auch verständlich, ne? Weil da gab es Leute, die haben das auch so verstanden. Und das Problem war aber, dass das aber nicht dem, was die Bibel über Gott lehrt, gerecht wird. Und letztendlich sagt er dann, der Vater ist der Sohn ist der Heilige Geist. Aber wir haben Stellen in der Bibel, da ist das unmöglich, an dieser Idee festzuhalten. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Jesus beginnt seinen Dienst auf Erden und den beginnt er damit, dass er zu seinem Cousin geht, Johannes der Täufer, und sich taufen lässt. Und Johannes der Täufer, der tauft ihn und als Jesus dann aus dem Wasser rauskommt, da steht er als Mensch, als Sohn im Wasser, aber vom Himmel ertönt eine Stimme. Und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und der Heilige Geist kommt in der Form einer Taube auf ihn herab. Wenn man jetzt dieses Konzept von Sabellius glaubt, dann muss Gott sich ganz schnell hin und her beamen. Ne? Dann wirkt das nur so, als wären das drei separate Personen. Oder auf dem Berg der Verklärung ganz genauso. Jesus wird verklärt und der Vater spricht aus dem Himmel. Also man kommt in große Probleme bei vielen Bibelstellen. Was ist, wenn Jesus betet? Redet er dann mit sich selber? Ja? Also man hat von Anfang an gesagt, nee, das geht nicht. Aber wer Kinderstundenarbeit macht, der kommt diesem Konzept, begegnet dem auch manchmal. Wer von euch kennt den Vergleich, wenn Leute fragen, was ist die Dreieinigkeit? Den Vergleich mit dem Wasser. Kennt ihr den? Genau. So wurde mir das erklärt in der Sonntagsschule. Die Dreieinigkeit ist, Gott ist wie Wasser. Ja? Wasser ist ja auch, kann ja einen von drei Aggregatzuständen haben. Ne? Es kann flüssig sein, es kann Gas sein, es kann fest sein. Problem ist aber, das Wasser kann nie all diese drei Dinge gleichzeitig sein. Das ist auch eine Form von Modalismus. Das ist nicht korrekt. Gut, Sabellius wurde als Ketzer entlarvt. Und einer, der gegen ihn geschrieben hat und die Lehre vor ihm versucht hat zu beschützen, das war Arius. Und Arius ist dann von der anderen Seite vom Pferd gefallen. Arius hat gesagt, das, was Sabellius da erzählt, das ist Unsinn, das ist heretisch. Und er wollte dann zeigen, dass Gott und der Sohn unterschiedlich sind. Ja? Und wo er dann gelandet ist, ist, dass er dann gesagt hat, ja, der Sohn, und da ist ein Unterschied zwischen dem Vater und dem Sohn. Aber es gibt ja nur einen Gott. Das heißt, der Sohn, der kann nicht so Gott sein wie der Vater. Weil er ist von zwei Grundvoraussetzungen ausgegangen. Das erste war, Gott ist unveränderbar, er kann sich nicht verändern. Das stimmt. Gott kann sich nicht verändern. Aber wenn Gott jetzt Mensch würde, dann würde er sich ja verändern. Weil dann würde er ja Mensch. Und Gott kann nicht leiden. Aber Jesus hat gelitten. Und diese Dinge gingen für Arius nicht zusammen. Und dann hat Arius gesagt, nee, der Sohn ist ein geschaffenes Wesen. Ein besonderes geschaffenes Wesen, der Vater dann gebraucht hat, um den Rest zu schaffen. Das heißt, der Vater hat den Sohn geschaffen und der Sohn hat dann alles andere gemacht. Und da haben wir auch wieder Probleme. Und der Arius, der war ein Presbyter in Alexandria, das ist ein Gemeindemitarbeiter in Alexandria, und der Bischof von Alexandria, der Alexander, sehr passender Name, der hat ihn auch direkt exkommuniziert. Und Arius war aber sehr clever. Und er wusste, seine Lehre durch das Schreiben von Versen und Liedern zu verbreiten. Und dann hatte er zum Beispiel einen Vers, der fing damit an, es gab eine Zeit, in der der Sohn nicht war. Und das wurde immer wiederholt und dann wurden da Lieder draus gemacht und dann hörte man das auf den Straßen, die Leute singen. Und so verbreitete sich seine Lehre. Und es ging so weit, dass in der Zeit, in der er gelebt hat, also die zweite Hälfte vom dritten bis zur ersten Hälfte vom vierten Jahrhundert, dass fast die ganze Kirche arianisch wurde. Fast alle Bischöfe, alle Leiter sich diese Lehre angenommen haben oder diese Lehre geduldet haben. Und es gab einen Mann, der sich ganz besonders dagegen gewehrt hat. Das war Athanasius. Athanasius war ein Mitarbeiter von Alexander. Und 325 gab es ein Konzil in Nicäa, das war eine Zusammenkunft von all den Vertretern der verschiedenen Gemeinden. Und auf diesem Konzil wurde Arius als Ketzer, als Irrlehrer entlarvt und wurde auch exkommuniziert aus der Kirche. Aber er hatte viele einflussreiche Freunde und Konstantin, der damals an der Wacht war und dieses Konzil auch einberufen hatte, der wollte einfach nur Frieden haben. Der wollte keine Debatte in der Kirche haben. Der wollte einfach nur, dass sich jeder miteinander versteht. Dem war das nicht so wichtig, dieser Streit. Und dadurch konnte sich das richtig weit verbreiten. Und dann war nur Athanasius mit ein paar anderen Leitern, die sich dagegen gestemmt haben, die ganze Zeit dagegen gekämpft haben. Und es ist Gottes Gnade gewesen, die dafür gesorgt hat, dass letztendlich dann im Konzil von Konstantinopel nach dem Tod von Athanasius die Lehre von Arius endgültig zur Ehelehre erklärt worden ist. Sonst wären wir alle wahrscheinlich Zeugen Jehovas. Denn die arianische Lehre ist genau das Gottesbild, was wir bei den Zeugen Jehovas finden. Und wisst ihr, wo noch? Eine andere sehr schnell wachsende und einflussreiche Religion? Wo finden wir das noch? Im Islam, ganz genau, im Islam. Im Islam ist auch eine Form von dieser Irrlehre. Also wir haben festgestellt, die Bibel lehrt deutlich, es gibt nur einen Gott. Gibt es hier jemand, der ein Problem damit hat oder der Zweifel darüber hat, dass der Vater Gott ist? Niemand. Also das muss ich nicht beweisen, dass in der Bibel der Vater als Gott dargestellt. Und woher wissen wir, dass die Bibel das lehrt? Nun, das lehrt die Bibel eigentlich von vorne bis hinten, aber einer der deutlichsten Stellen ist in 5. Mose 6, Vers 4, wo steht, Schma Israel, Jahwe Eloheinu, Jahwe Echad. Höre Israel, Jahwe ist dein Gott, Jahwe unser Gott, Jahwe ist einer. Das ist das Bekenntnis der Juden, das wird ständig jeden Sabbat wiederholt in der Synagoge. Also die Bibel lehrt uns, es gibt nur einen wahren Gott, das ist Jahwe. Und Gott ist eins in seinem Wesen. Das ist ganz wichtig, ich betone das ganz besonders, weil ein wichtiger Fehler, der gemacht wird in dem Erklären der Dreieinigkeit, ist, dass man nicht unterscheidet zwischen Wesen und Person. Wir glauben, dass Gott ein Gott im Wesen ist. Im Lateinischen nennt man das Substantia, in Griechisch Usia. Da komme ich noch drauf zurück, das hat nämlich Relevanz. Ein Jahwe, ein Gott. Aber dieser Gott, der zeigt sich uns in seiner Offenbarung, in seinem Wort, als ein Wesen, der gleichzeitig in drei Personen existiert. Das ist menschlich gesehen unmöglich, richtig? Das ist auch nicht 100% erklärbar. Aber es ist wichtig, darüber nachzudenken, denn ihr werdet ganz bestimmt auf der Arbeit oder in der Nachbarschaft oder wo auch immer Leuten begegnen, die dieses Konzept anzweifeln. Zwei der Hauptgruppen habe ich ja schon genannt. Die Zeugen Jehovas, ich weiß nicht, ob die euch immer noch an der Tür manchmal belästigen, aber die kommen auch immer noch aktiv, auch auf die Schiffe, denen begegnet man regelmäßig, und die Moslems. Aber auf den Schiffen begegne ich auch Leute, die die Lehre von Sabellius vertreten. Es gibt eine Strömung in der Pfingstbewegung, die sogenannten Oneness-Pentecostals, die diese Lehre bis heute glauben und vertreten. Und diese drei Personen, die werden uns in der Bibel präsentiert als der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist werden in der Bibel als Gott angebetet, als Gott präsentiert. Aber sie sind nicht drei Götter. Sie sind nicht drei verschiedene Wesen. Sie sind ein Wesen, ein Gott in drei Personen. Der Vater ist nicht der Sohn. Der Sohn ist nicht der Heilige Geist und der Heilige Geist ist nicht der Vater. Der Vater wurde nicht Mensch. Der Heilige Geist wurde auch nicht Mensch. Nur der Sohn wurde Mensch. Dieses eine Wesen besteht in drei gleich ewigen, gleichwertigen Personen. Diese drei Personen, die sind alle gleich göttlich. Dies ist nicht der eine weniger Gott als der andere, so wie was bei Arius der Fall war, der sagte, nee, der Sohn, der kann nicht gleich göttlich sein wie der Vater. Das ist nicht logisch, das passt nicht in mein Konzept. Sondern alle diese drei Personen, die haben alle Eigenschaften Gottes. Das vergisst man manchmal. Wir haben es morgen über den Heiligen Geist, da gehen wir dann noch stärker darauf ein, dass der Heilige Geist ist genauso Gott wie der Vater, genauso Gott wie der Sohn. Alle Eigenschaften, die der Vater hat, hat der Sohn auch und auch der Heilige Geist. Und das heißt auch, dass Gott all die Dinge, die wir über ihn lesen in der Bibel, alles, was Gott tut in der ganzen Heilsgeschichte von der Schöpfung bis zur Offenbarung, all diese Dinge, die Gott tut, tut er als ein dreieiniger Gott. Es ist nie nur der Sohn oder nur der Vater oder nur der Heilige Geist, der da unabhängig handelt, sondern sie handelt immer zusammen. Und deswegen sagt Jesus solche Aussagen wie, ich und der Vater sind eins. Der Sohn kann nur tun, was er den Vater tun sieht. Das ist keine Aussage von, ja, der Vater ist Gott und ich nicht. Und ich bin abhängig vom Vater. Nee, das zeigt einfach, wie eng diese Personen miteinander verbunden sind. Die tun nichts unabhängig voneinander. Es gibt auch keinen Willenskonflikt unter diesen drei Personen, aber es gibt Theologien, die das uns weismachen wollen, dass der Vater ist zum Beispiel der böse, zornige Gott, ja, der immer nur strafen will. Und der Sohn, der kommt dann zwischen uns und diesen zornigen Gott und er muss diesen zornigen Gott verschwichtigen und sagen, hey, Papa, weißt du was, ich gehe hin auf die Erde und ich löse das Problem. Das ist Unsinn. Aber es gibt Theologien, es gibt Theologen, es gibt Lehrer, die das behaupten. Das ist Unsinn. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind alles in vollkommener Einheit. Der Ratsbeschluss, um uns als Sünder zu retten, wurde unter allen drei vor der Schöpfung festgelegt. Der Heilsplan. Alles, was Gott tut, tut er zusammen. Das heißt nicht, dass jede Person dann immer die gleiche Rolle hat. Aber sie tun alles in vollkommener Harmonie. Jede Person, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, ist vollkommen Gott, vollkommen Jahwe. Das werden wir uns nachher noch ein bisschen mehr ansehen, wenn wir es über den, das haben, was die Bibel über den Sohn, über Jesus sagt, was Jesus über sich selber auch sagt. Soweit deutlich? Ja? Genau. Das Problem oder die Debatte über die Dreieinigkeit fing an, als man sich damit befasst hat, wer Jesus eigentlich ist. Weil niemand hat bezweifelt, dass der Vater Gott ist. Da gab es nie eine Debatte drüber. Sondern die Debatte, die wurde dann geführt über, wie kann es sein, dass Gott gleichzeitig Mensch ist. Wie ist das möglich? Und darüber, über diese Debatte, diese Debatte wurde angeregt durch diese Irrlehren, von denen ich euch erzählt habe. Das waren nicht die einzigen Irrlehren, es kamen immer noch welche dazu. Marcion zum Beispiel, der auch in der gleichen Zeit auch aktiv war, der hat zum Beispiel die Bibel reduziert auf nur ein ganz paar Bücher, die in sein Konzept gepasst haben, weil er gesagt hat, der Gott im Alten Testament und der Gott im Neuen Testament sind zwei verschiedene Götter. Dem Alten Testament ist der böse, zornige Gott, der gefällt mir nicht, den lasse ich weg. Und in dem Neuen Testament sehe ich den Gott der Liebe, dieser kuschelige, liebevolle Gott, und den finde ich gut. Aber auch im Neuen Testament sehe ich ja wieder, warte mal, da sind ein paar Sachen, das sieht irgendwie viel zu sehr nach dem Alten Testament Gott aus, die reißen wir da mal da raus. war so der erste Bibelkritiker, könnte man sagen, der erste Liberale. Ja, auch in dieser Zeit, ganz am Anfang der Kirchengeschichte. Und deswegen wurde da, musste, war die Kirche gezwungen, mehr darüber nachzudenken, was die Bibel über die Dreieinigkeit und über den Sohn lehrt. Was finden wir in der Bibel darüber? Denn, wie wir ja schon auch festgestellt haben, das Wort Dreieinigkeit, das findet man nirgendwo in der Bibel, richtig? Das Wort kommt nicht vor. Es gibt auch keinen Vers in der Bibel, der sagt, wir glauben an einen Gott in drei Personen. Gibt es keinen Vers, keine einzige Bibelstelle, die das so formuliert. Und das wird schamlos und gnadenlos ausgenutzt von den Zeugen Jehovas und von den Moslems, denen ich begegne, die sagen, ja wieso, das ist doch kein Konzept in der Bibel drin. Aber die Zeugen Jehovas zum Beispiel, die reagieren eigentlich auf eine falsche Idee von der Dreieinigkeit. Die reagieren eigentlich gegen das, was Sabellius geglaubt hat. Und die gehen davon aus, dass wir alle Nachfolger von diesem Mann sind, dass wir alle Modalisten sind. Aber das sind wir nicht. Und genau. Die Debatte wurde dadurch angeregt und dadurch mussten die Kirche und die Theologen in der Zeit nachdenken und es formulieren. Da gab es verschiedene Konzepte oder Glaubensbekenntnisse, die dieser Zeit formuliert worden sind. Das Apostolische, das haben wir uns ja schon angeguckt, das ist ein sehr frühes Glaubensbekenntnis. Dann gibt es das Nizäische Glaubensbekenntnis, das möchte ich uns auch vorlesen. Das ist nämlich rund um dieses Konzil in Nizäa entstanden und da merkt man schon, dass da schon genauer gearbeitet wird. Ich glaube an den einen Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer alles Sichtbaren und Unsichtbaren. Und an den einen Herrn Jesus Christus, den Sohn Gottes, der als einzig Geborener aus dem Vater gezeugt ist. Das heißt, aus dem Wesen des Vaters. Gott aus Licht, Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott, gezeugt, nicht geschaffen. Eines Wesens mit dem Vater, durch den alles geworden ist, was im Himmel und was auf Erden ist, der für uns Menschen und wegen unseres Heils herabgestiegen und Fleisch geworden ist, Mensch geworden ist, gelitten hat, am dritten Tage auferstanden ist, aufgestiegen ist zum Himmel und zurückkommen wird, um die Lebenden und Toten zu richten, und an den Heiligen Geist. Ja, auch da wurde der Heilige Geist noch nicht so wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Das sollte sich dann später noch ändern. Aber ihr seht, da wird schon wesentlich mehr über Jesus gesagt als im apostolischen Glaubensbekenntnis. Da fing man schon an, man muss genauer definieren, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Und ganz am Ende dieser ganzen Entwicklung haben wir dann das athanasische Glaubensbekenntnis. Das lesen wir uns am Schluss, lese ich das nochmal vor. Warum glauben wir denn, dass Jesus Gott ist? Erst Johannes 5, okay. Kannst du ihn uns nennen? Mhm. Ja, genau. Aber es gibt nur eine Stelle in der Bibel, die uns das deutlich macht, oder gibt es verschiedene oder mehrere? Mhm. Ja. Genau. Genau, was den Menschen so Probleme bereitet hat, ist ja, dass in Jesus, dass etwas passiert ist, was in vielen Religionen ein völliges No-Go ist, also was man sich überhaupt nicht vorstellen kann, dass Gott selbst, der Schöpfer, Teil seiner Schöpfung wird. Ja? Dass Gott, in diesem Fall die zweite Person in der Dreieinigkeit, der Sohn, Mensch wird. Und zwar wirklich Mensch, nicht auftritt als Mensch, Leuten vorgaukelt, er wäre wie ein Mensch, sondern er war wirklich Mensch. Er war wahrer Gott und wahrer Mensch. Zwei Naturen in einer Person. Ja? Diese Naturen, die waren nicht vermischt, die waren nicht durcheinander gerührt oder so. Die waren wirklich alle beide vorhanden. Und in der Debatte mit Arius, da kam es so weit, dass man sich um einen Buchstaben in einem Wort gestritten hat. Und das sind diese zwei Wörter, die hier unten stehen. Das sind griechische Wörter. Homoousios und Homoiousios. Homoousios bedeutet, Usia ist ja Wesen, Natur. Ja? Dass Jesus dasselbe Wesen hat, dasselbe Wesen, ein Wesen ist mit dem Vater. Arius sagte, Jesus ist ähnlich wie der Vater. Und der Unterschied zwischen die zwei Wörtern macht dieser eine Buchstabe aus. Ein kleines I. Dann denken wir so, ah, Mann, was für eine Haarspalterei hat sich Konstantin damals gedacht. Aber das war wirklich so wichtig, weil das machte echt den Unterschied, wer Jesus wirklich ist, dass Jesus wirklich Gott ist. Und es gibt mehrere Bibelstellen, die das belegen. Und ich möchte euch einige nennen. Eine habe ich ja schon erwähnt, das ist die Taufe Jesu. Wo wir alle drei Personen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, aktiv sind. Alle handeln dort. In Matthäus 28, Vers 19, da finden wir die Taufformel, die Jesus uns genannt hat, in seinem Missionsbefehl. Da sagt er, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und das Wort, da steht nicht auf die Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, sondern auf den einen Namen. Der eine Gott wieder, der aber in drei Personen erscheint. Du hast es erwähnt, die Einleitung vom Johannes, ein wunderbares Beispiel, würde ich euch raten, im Ganzen mal durchzulesen, ganz sorgfältig. Sein Meisterwerk, wie Johannes da deutlich macht, wer Jesus ist. Jesus wird ja als das Wort, als der Logos präsentiert und da wird ganz deutlich, so ganz genau ausgewählte Worte, die er da verwendet. Dass das Wort Gott war, bei Gott war, dass alles durch das Wort geschaffen wurde. Ne? Gott ist, Jesus ist der Schöpfer, eine Eigenschaft, die nur Gott hat, ne? Sonst niemand, nur Gott ist der Schöpfer. Genau. Dann, ganz wichtig, das sind die Ich-Bin-Aussagen Jesu, die wir im Johannesevangelium finden. Das sind Aussagen Jesu, die Juden zur Weißglut gebracht haben. Die wussten nämlich ganz genau, was Jesus da sagen wollte. Ich lese die mal vor. Johannes 8, Vers 24. Darum habe ich euch gesagt, dass ihr in euren Sünden sterben werdet, denn wenn ihr nicht glaubt, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Problem ist, dass ganz viele Bibelübersetzungen diese Aussage total abschwächen. Denn da steht nicht, dass ich es bin. Sondern da steht wörtlich, wenn ihr nicht glaubt, dass ich bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben. Dass ich bin. Dieses Ich bin, da kommen wir gleich noch drauf zurück. Also die anderen Stellen auch noch kurz ansehen. 8 Vers 58. Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham war, ich bin. Jesus existierte vor Abraham. Johannes 13, Vers 19. Jetzt sage ich euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschehen ist, dass ich bin. Und 18, 5 bis 6, letzte Stelle. Sie antworten ihm Jesus, den Nazarener. Jesus spricht zu ihnen, ich bin. Es stand aber auch Judas bei ihnen, der ihn verriet. Als er nun zu ihnen sprach, ich bin, wichen sie alle zurück und fielen zu Boden. Was hat es mit dieser Aussage auf sich? Ich bin. Ego eimi im Griechischen. Was heißt das? Genau. Die Juden zu der damaligen Zeit, die lasen die Bibel, unter anderem das Alte Testament, auf Griechisch. Die sogenannte Septuaginta, die war in der Zeit zwischen den Evangelien entstanden in Alexandria. Das war so die neue Genfer Übersetzung der damaligen Zeit. Ja? Die konnten auch Hebräisch, aber viele kamen ja nicht aus oder sprachen zu Hause nicht Hebräisch. Griechisch war damals das Englisch, was wir heute haben, die Handelssprache. Viele lasen das Alte Testament auf Griechisch. Und wenn die dann hörten, ego eimi, dann wussten die, das ist wie Gott sich, der Vater, Moses offenbart, im brennenden Busch, als Mose ihn fragt, wenn die Leute fragen, wer mich geschickt hat, was soll ich denn da antworten? Und da sagt Gott, ich bin, hat dich geschickt. Es wird auch noch wiederholt in Jesaja zum Beispiel, in mehreren Stellen. Da ist ganz deutlich, dass diese Konstruktion, ich bin, das ist Jahwe. Und was Jesus bei der ersten Stelle sagt, wenn ihr nicht glaubt, dass ich Jahwe bin, dass ich Gott bin, dann werdet ihr in euren Sünden sterben, dann gibt es für euch keine Rettung. Was Jesus da sagt ist, wenn ich an einen Jesus glaube, der nicht Gott ist, dann bin ich verloren. Das ist also keine Nebensache, das ist ein zentrales Thema. Jesus sagt ganz deutlich, er behauptet dadurch, er sagt nie, ich bin Gott. Aber die Juden wussten ganz genau, was er hier sagt, deswegen wollten sie ihn ja töten. Weil das war blasphemisch, das war gotteslästerlich. Ein Mensch kann sowas nicht über sich selber sagen. Und das ist wahr, wenn Jesus nur ein Mensch wäre, dann war das Gotteslästerung, was er da gemacht hat. In Philipper 2, 5 bis 11, da sehen wir den Hymnus über Christus, die Erniedrigung, dass Jesus sich so erniedrigt hat, dass obwohl er in Gestalt Gott war, er das nicht als erachtete als etwas, an was er sich festhalten musste, sondern er hat sich erniedrigt. Die Erniedrigung bestand darin, dass Jesus, der Gott, der Schöpfer, Mensch wurde. So viel tiefer stehen wir unter Gott. Also Gott, der unendlich Wertvolle, ne? der erniedrigt sich so sehr, dass er nicht nur eins seiner Geschöpfe wird, ein Mensch, sondern auch noch, dass er wie der schlimmste Kriminelle stirbt am Kreuz, dass er das zulässt. Und was wir auch in der letzten Stelle noch gesehen haben, dass ich wieder zurückspringe, ist, dass die nicht nur die Juden verstanden, was er gesagt hat, sondern auch die Soldaten, die ihn verhafteten, haben verstanden, was er gesagt hat, denn die fielen zu Boden. Dass Jesus gesagt hat, ich bin. Die wussten, hier steht nicht irgendein normaler Mensch. Dann gibt es Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, die sind Zitate aus dem Alten Testament. Gibt es ganz viele, ne? Querverweise, ist ganz wichtig, wenn man die Bibel liest, dass man die betrachtet. Sorry Markus, ich bin fast am Ende. Jesus wird als der ewige Schöpfer dargestellt. Ne? Und als der König auf dem Thron. Jesaja hat in Jesaja 6 diese Vision von Gott. Er steht vor Gott. Er sieht Gott. Und im, Im Neuen Testament wird behauptet, sagt Jesus, Jesaja hat mich gesehen. Weil niemand hat je den Vater gesehen. Niemand. Steht in der Bibel. Niemand hat Gott je gesehen. Damit meint er den Vater. Es gibt aber Leute im Alten Testament, die haben Gott gesehen. Wen haben die gesehen? Den Sohn. Jesus auf dem Thron. Jesus vor seiner Menschwerdung. Und Johannes dann in der Offenbarung nach seiner Verherrlichung. Sieht er Jesus im Himmel, der angebetet wird von den Engeln. Am Ende vom Johannes-Evangelium finden wir natürlich auch das Bekenntnis des Thomas. Thomas, der nicht dabei war, als Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal erscheint und das nicht glaubt, was sie ihm erzählen. Es sei denn, er hat einen handfesten Beweis. Ne? Und dann kommt Jesus körperlich und er darf ihn berühren. Er darf das fühlen. Das ist nicht Jesus, wie die Zeugen Jehovas sagen, der kam dann als wie so ein Geistwesen, hat ihn das vorgegaukelt. Nee, er kam mit einem neuen Körper. Er ist körperlich auferstanden. Und Thomas durfte das nachprüfen. Und was war die Reaktion von Thomas darauf? Mein Herr und mein Gott. Und was tat er dann? Was hat Thomas getan? Er hat ihn. Ja, auch. Angebetet. Er hat ihn angebetet. Und Jesus erlaubt ihm das. Wir sind alle weit weg von dem jüdischen Denken damals. Deswegen sind wir nicht so schockiert. Wisst ihr, was das für einen Juden bedeutet hat? Einen Mensch anzubeten. Ja. Genau. Das ist ein Unding, das gibt's nicht. Es gibt nur einen wahren Gott, der angebetet werden soll. Das ist das erste und zweite Gebot. Wenn im Alten Testament gibt's Begegnungen von Menschen mit Engeln. Gideon zum Beispiel begegnet einem Engel. Gideon will diesen Engel anbeten. Was macht der Engel? Genau. Der Engel verbietet ihm das. Was hier passiert ist, Jesus erlaubt Thomas, ihn anzubeten. Er korrigiert ihn nicht, sondern er zeigt, das ist richtig, was Thomas hier macht. Das ist ein weiterer Beweis für seine Göttlichkeit. Genau, im Römer 9, Vers 5, ganz wichtig, dass ihr euch diese Texte merkt, dass ihr auch die nochmal nachschlagt, auch im Zusammenhang. Ich lese die natürlich jetzt einzeln vor. Lest euch die im Zusammenhang durch, dass ihr merkt, okay, das ist, was die Bibel über Jesus sagt. Es wird garantiert in der Schule oder wo auch immer jemand geben, der euch anzweifeln wird. 9, Vers 5 habe ich gesagt, ne? Ihnen gehören auch die Väter an, den Juden, und von ihnen stammt dem Fleisch nach der Christus, der über allen ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Auch hier, ne? Ganz deutlich, Jesus ist Gott, Jesus ist Jahwe. Im Hebräer, im ersten Kapitel, sehen wir, dass die Engel ihn verehren, dass die Engel ihn anbeten. Titus haben wir gelesen, ne? da wird er als unser großer Gott und Retter dargestellt. Nicht nur da, sondern auch im zweiten Petrusbrief, 1, Vers 1. Genau dieselbe Konstruktion, dieselben Worte. 2. Petrus, 1, Vers 1. Genau dieselben Worte, die da benutzt werden für Jesus. In Jesaja 9, das ist dann eine der wenigen Stellen im Alten Testament, da geht es um den Messias. 9, Vers 6. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Hier eindeutig, der Messias wird als starker Gott, selbst im Alten Testament, angesprochen. Und weitere Beispiele finden wir im Rest vom Neuen Testament. Auch in der Offenbarung sehr interessant, dass Jesus auch als Alpha und Omega betituliert wird, ne? Alpha und Omega, Anfang und Ende, der ewige Gott, ich bin, der ich bin. Ein und dasselbe, andere Worte. Und James White, der ein sehr gutes, ich weiß nicht, ob es das auf Deutsch gibt, das Buch, auf Englisch heißt das The Forgotten Trinity, die vergessene Dreieinigkeit. Das ist ein sehr empfehlenswertes Buch zu lesen dazu. Er sagt, es gibt in der ganzen Bibel, vor allen Dingen im Neuen Testament, hunderte, wenn nicht tausende Stellen, in der die Göttlichkeit Jesu nach vorne kommt, hervorgehoben wird. Die sind nicht ganz so deutlich wie er, aber wenn man vorsichtig die Bibel liest, dann merkt man, dass der Sohn Dinge sagt, das haben wir auch schon festgestellt in den Ich-Bin-Aussagen, Dinge über sich selber sagt, die nur Gott von sich selber sagen kann oder auch die nur Gott sagen kann, nicht nur über sich selber. Er vergibt Sünden zum Beispiel und Dinge tut, die nur Gott tun kann. Die Wunder in seinem Leben haben alle einen Zweck. Und die Wunder, die er tut, die kann man grob in vier Kategorien einteilen. Sind Naturwunder. Jesus hat Macht über die Schöpfung. Er ist im Boot, das Boot ist im Sturm. Wenn er aufgeweckt wird, redet er mit dem Sturm. Was macht der Sturm? Gehorcht ihm. Die Elemente gehorchen ihm. Jesu erstes Wunder, wisst ihr, was für eine Art Wunder das ist? Ja, was ist das? Was passiert da? Was zeigt Jesus da? Ja, sein Schöpfungswunder. Jesus macht aus Wasser Wein. Er macht aus einer völlig anderen Substanz etwas völlig anderes. Ja? Jesus beweist da, dass er der Schöpfer ist. Jesus gebietet Fischen, in ein Netz zu schwimmen. Deswegen können die Jünger die Fische fangen, weil Jesus diese Fische in das Netz schickt. Jesus hat Macht über die Tiere. Jesus hat Macht über die Dämonen. Er hat nicht nur die Macht über die sichtbare Welt, er hat die Macht über die unsichtbare Welt. Nirgendwo, wo Jesus einem dämonenbesessenen Mensch begegnet, ist da irgendein Kampf. Oder kostet es Jesus irgendeine Anstrengung. Sondern Jesus sagt ein paar Worte und die Dämonen müssen weg. Die Dämonen wissen, wer er ist. Ne? Genau. Bist du gekommen, um uns vor der bestimmten Zeit zu quälen? Ne? Die wissen nicht nur, dass Jesus der Sohn Gottes ist, er ist der Richter. Jesus ist derjenige, der das Gericht bringen wird, vor dem sie sich verantworten müssen. Er ist derjenige, der die Dämonen, der Satan, in der Hölle straft. Das ist nicht, wie Dante das beschrieben hat, ne? Dass die Leute in der Hölle von den kleinen Teufelchen da gepikst werden. Nee. Auch in der Hölle hat Gott das Sagen. Jesus heilt körperliche Gebrechen, die medizinisch nicht heilbar sind. Mit einem Wort oder einer Berührung. Jesus weckt Tote auf. Jesus ist der, der Leben gibt. Und das alles öffentlich. Und das alles ohne jeden Zweifel. Er wartet sogar noch 2 extra Tage, bis er zu Lazarus geht, damit er selbst die abergläubischen Juden davon überzeugen kann, dass der auch wirklich tot war. Weil die damals dachten, das stimmt nicht, aber die dachten, dass der Geist eines Menschen 3 Tage lang bei dem Körper bleibt und dann weggeht. Und dass es dann theoretisch noch möglich wäre, dass der wieder aufwacht. Und deswegen wartet Jesus extra lang, damit der 4 Tage tot ist. Damit überhaupt kein Zweifel mehr besteht. Das ist ein Wunder. Das kann nicht menschlich. Der war tot und er war am Verwesen. Da war kein Leben mehr drin. Jesus gibt ihm neues Leben. Das ist so reich, Gottes Wort. Das ist der Wahnsinn. Jesus beweist an allen Ecken und Enden in seinem öffentlichen Handeln, dass er nicht nur Mensch ist, sondern auch Gott. Und es ist so wichtig, liebe Geschwister, dass wir wissen, wer er ist, weil das bestimmt unser Leben. Das, was wir glauben, das, was wir aus Gottes Wort glauben und annehmen, das bestimmt, wie wir leben, wie wir im Leben stehen. Und deswegen will Satan ja auch uns diese Zweifel einreden. Deswegen will Satan ja uns auch verwirren und uns davon wegbringen, dass wir an den wahren Jesus glauben. Denn, und das ist, wo es jetzt richtig praktisch wird, warum muss Jesus Gott sein und Mensch? Weil nur Gott retten kann. In der ganzen Bibel, von vorne bis hinten, kommt die Rettung von Gott. Jona sagt das am Ende von seinem Gebet im Bauch von dem Wal. Rettung kommt von dem Herrn. Der Einzige, der den sündigen Mensch aus seinem verlorenen Zustand retten kann, ist Gott selber. Das ist menschlich unmöglich. Denn wir sind geistlich gesehen unheilbar krank. Das menschliche Herz, steht in Jeremia 17, Vers 9, ist unheilbar krank. Ja? Und in Jesaja 53 steht, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Das wird immer aus dem Zusammenhang gerissen und falsch angewendet. Da geht es nicht um körperliche Heilung, da geht es um die Heilung des Herzens, unserer Natur. Wir sind als Sünder sind wir unheilbar krank. Und nicht nur das, sondern es geht sogar noch weiter, die Bibel sagt sehr deutlich, wir sind auch geistlich tot. Denn ihr, die ihr tot wart in euren Übertretungen und Vergehen, hat er in Christus lebendig gemacht. Das ist die Wiedergeburt. Jesus sagt zu Nikodemus, es sei, dass du wiedergeboren wirst, dass du wiederum von neuem geboren bist, kannst du das Reich Gottes nicht sehen. Du bist noch nicht mal halb drin, du bist völlig draußen. Weil wir so gefallen sind als Mensch. Wir wollen von Natur aus nicht zu Gott zurückkommen. Wir wollen nicht den wahren Gott. Wir fliehen vor ihm, wir laufen vor ihm weg, wir wollen selber Gott sein. Wir sind tot. Wir lieben unsere Sünde. Und keine menschliche Methode kann einen geistlich toten Menschen lebendig machen, so wie keine menschliche Methode Lazarus von den Toten auferwecken konnte. Deswegen hat Jesus die Wunder getan, weil da war immer eine geistliche Botschaft hinter, eine tiefere Bedeutung. Es ist nicht, dass die Dinge nicht wirklich passiert sind, aber da war immer eine tiefere Botschaft hinter, zu sagen, ich bin der Retter. Jesus als Gott, er selber Gott ist und vollständig Mensch, ist der Einzige, der uns retten kann. Er musste vollständig Mensch sein, damit er uns unser stellvertretendes Opfer sein kann. Die Erfüllung von all den Opfern im Alten Testament. Im Alten Testament, diese Opfer von den ganzen Tieren, die da gebracht werden, die weiß nicht, wie viele Millionen Liter Blut da geflossen sind, die waren alle nur symbolisch. Weil das Blut von Tieren kann nicht unsere Sünde wegwaschen. Das war alles symbolisch. Tausende von Jahren hat Gott sein Volk vorbereitet auf das letzte Opfer. Die Erfüllung davon. Das Menschenopfer. Der zweite Adam. Im ersten Adam sind wir alle gefallen. Durch den zweiten Adam, der das Gesetz erfüllt hat, weil er nie gesündigt hat. Der das getan hat, was wir tun sollten, was wir nie eine Sekunde lang unseres Lebens schaffen. Der gibt sein vollkommenes, unschuldiges Leben für seine Feinde hin, lässt sich behandeln wie den schlimmsten Terrorist, um für unsere Schuld zu büßen. Um die Strafe Gottes, die wir verdient haben, auf sich zu nehmen als unser Stellvertreter. Deswegen musste er Mensch sein. Er konnte nicht Pseudomensch oder sowas sein. Er musste wirklich Mensch sein. Er musste uns vertreten am Kreuz. Aber er musste auch Gott sein, denn nur Gott kann den Zorn Gottes überleben. Kein Mensch kann vor Gott stehen und leben. Das sagt Gott schon zu Moses. Und Moses sagt, ich will dein Angesicht sehen. Sagt Gott zu ihm, an dem Tag, wo du mein Angesicht siehst, wirst du sterben. Kein Mensch kann vor der Heiligkeit Gottes bestehen. So heilig ist Gott. Deswegen musste Jesus Gott sein. Nur Gott kann diesem gerechten Zorn, diese Strafe, die Realität, wenn ich es mal so ausdrücken darf, der Hölle, die Jesus an diesen Stunden am Kreuz erlebt hat, widerstehen, standhalten. Jesus musste beides sein. Wenn Jesus nur Mensch oder nur Gott war, haben wir keine Rettung. Sind wir immer noch verloren. Und wie Paulus das sagt, wenn das nicht wahr ist und wenn es die Auferstehung nicht gibt, dann sind wir die bedauerndsten, die blödsten aller Menschen auf der ganzen Welt. Aber Jesus war beides. Und das ist, was uns die Bibel vor allen Dingen im Neuen Testament zeigt. Es ist logisch, dass das im Neuen Testament deutlicher wird, weil wir in der Bibel eine fortlaufende Offenbarung haben. Die ist jetzt abgeschlossen mit dem letzten Buch, mit der Offenbarung. Aber im Alten Testament sind manche Dinge noch nicht so deutlich wie im Neuen Testament dann. Und als Jesus dann der Sohn, der Gott selber Mensch wird, da auf einmal kommt die ganze Erkenntnis über das Wesen Gottes wirklich nach vorne. Da sehen wir das in seinem Leben, in seinem Handeln, in seinem Reden. Da sehen wir, wer er ist. Und das macht uns, unseren Glauben, einzigartig. Nur in der Bibel finden wir den dreieinigen Gott. Der Islam hat einen anderen Gott. Zeugen Jehovas, die Mormonen haben alle einen anderen Gott. Nur in der Bibel finden wir den dreieinigen Gott. Und nur in der Bibel finden wir die Rettung aus Gnade. Das Evangelium. Alle Religionen, die lehren dich dasselbe, dass du als Mensch Gottes, dass du das verdienen musst. Du musst deine Rettung verdienen, du musst gut sein, du musst genug gute Dinge tun, möglichst die schlechten Dinge vermeiden und dann, wenn Gott dann auch noch, weiß ich, gut gelaunt ist, wenn du vor ihm stehst, dann hast du eine Chance, dann kannst du reinkommen vielleicht. Deswegen beten ja die Moslems, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, die beten bis heute für ihren höchsten Prophet, für Mohammed. Wir wissen nicht, ob er im Paradies ist. Das ist verrückt, oder? Wenigstens konsequent, aber es ist verrückt. Wieso soll ich so jemand folgen? Ich noch nicht mal weiß, ob der es geschafft hat. Alle Religionen. Das ist die Fabrikseinstellung des Menschen. Wir wollen uns das selber verdienen. Und nur in der Bibel lesen wir, dass nur Gott uns aus seiner Gnade heraus, seinem vollbrachten Werk in Jesus Christus rettet durch den Glauben. Die fünf Soli der Reformation. Ich hoffe, dass ihr damit was anfangen könnt, weil ich finde, je mehr ich darüber nachdenke, umso wichtiger wird das, umso wichtiger, umso relevanter, umso praktischer wird das eigentlich. Wer Jesus wirklich ist, wenn ich den falschen Jesus habe, bin ich verloren. Und deswegen möchte ich zum Schluss, als Abschluss, das athanasische Glaubensbekenntnis lesen. Dann achtet mal darauf, wie gefein, wie genau, wie vorsichtig da Gott erklärt wird. Dies aber ist der katholische Glaube, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, ohne dabei die Personen zu vermischen, ohne die Wesenheit zu trennen. Denn eine Person ist die des Vaters, eine andere die des Sohnes, eine andere die des Heiligen Geistes. Aber der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben nur eine Gottheit, die gleiche Herrlichkeit, gleich ewige Majestät. Wie der Vater ist, so ist der Sohn und so der Heilige Geist. Ungeschaffen der Vater, ungeschaffen der Sohn, ungeschaffen der Heilige Geist. Unermesslich der Vater, unermesslich der Sohn, unermesslich der Heilige Geist. Ewig der Vater, ewig der Sohn, ewig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Ewige, sondern ein Ewiger. Wie es auch nicht drei Ungeschaffene oder drei Unermessliche sind, sondern ein Ungeschaffener und ein Unermesslicher. Ebenso ist allmächtig der Vater, allmächtig der Sohn, allmächtig der Heilige Geist. Und doch sind es nicht drei Allmächtige, sondern ein Allmächtiger. So ist der Vater Gott, der Sohn Gott, der Heilige Geist Gott. Und doch sind es nicht drei Götter, sondern ein Gott. So ist der Vater Herr, der Sohn Herr, der Heilige Geist Herr. Und doch sind es nicht drei Herren, sondern ein Herr. Denn wie wir gezwungen sind, in christlicher Wahrheit jede einzelne Person für sich als Gott und als Herrn zu bekennen, so verbietet uns der katholische Glauben, von drei Göttern oder Herren zu sprechen. Der Vater ist von niemandem gemacht, weder geschaffen noch gezeugt. Der Sohn ist vom Vater allein, nicht geworden noch geschaffen, sondern gezeugt. Der Heilige Geist ist vom Vater und vom Sohn nicht geworden, noch geschaffen, noch gezeugt, sondern hervorgehend. Es ist also ein Vater, nicht drei Väter. Ein Sohn, nicht drei Söhne. Ein Heiliger Geist, nicht drei heilige Geister. Und in dieser Dreifaltigkeit ist nichts früher oder später, nichts größer oder kleiner, sondern alle drei Personen sind einander gleich ewig und gleichrangig, sodass in allem, wie schon oben gesagt geworden ist, die Einheit in der Dreifaltigkeit und die Dreifaltigkeit in der Einheit zu verehren ist. Der richtige Glaube ist nun dieser. Wir glauben und bekennen, dass unser Herr Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott und Mensch ist. Gott ist er, aus der Wesenheit des Vaters vor den Zeiten gezeugt, und Mensch ist er, aus der Wesenheit der Mutter in der Zeit geboren. Vollkommener Gott, vollkommener Mensch, bestehend aus einer vernünftigen Seele und aus menschlichem Fleisch. Dem Vater gleicht der Gottheit nach, geringer als der Vater der Menschheit nach. Doch obwohl er Gott und Mensch ist, ist Christus nicht zwei, sondern einer. Einer aber nicht durch Verwandlung der Gottheit in Fleisch, sondern durch Aufnahme der Menschheit in Gott. Er ist ganz und gar einer nicht durch eine Vermischung der Wesenheit, sondern durch die Einheit der Person. Denn wie vernünftige Seele und Fleisch einen Menschen ergeben, so ergeben Gott und Mensch einen Christus. Er hat gelitten um unseres Heils willen, ist hinabgestiegen in die Unterwelt, am dritten Tag auferstanden von den Toten. Er ist aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von wo er kommen wird, um die Lebenden und die Toten zu richten. Lass uns beten. Herr, du bist unfassbar groß. Wenn wir über dich nachdenken, wir sehen, wie groß und wie wunderbar du in deinem Wort dich präsentierst, wie wie reich dein Wort ist, wie sorgfältig die Worte gewählt sind, dann merken wir, Herr, wie unzureichend doch eigentlich unsere Worte sind. Wir merken, wie klein wir sind, Herr, wie begrenzt unser Verstand ist, Herr. Wir können dich nicht ergründen. Wir können dich nicht vollkommen erfassen. Wir können dich nicht erklären. Aber du hast dich uns offenbart. In deinem Wort, in deiner Schöpfung und in deinem Sohn. Und du hast uns das gesagt, Herr, was wir über dich wissen müssen. Und Herr, obwohl wir dich nie ganz verstehen werden, so hast du uns unseren Verstand gegeben und erleuchtete Herzen, um über dich nachzudenken, Herr. In einer Zeit, wo das immer unbeliebter wird, wo Menschen nicht mehr nachdenken. Bitte ich dich, Herr, dass du uns davor bewahrst, Herr, darin mitzugehen, sondern dass wir als deine Kinder uns die Zeit und die Mühe nehmen, um über dich nachzudenken, über dein Wort. Was für eine Ehre, Herr, ist es, dass wir dein Wort haben. Du hättest uns völlig im Dunkeln herumtapsen lassen können. Du hättest uns selbst überlassen können. Du bist uns keine Rettung, keine Gnade, keine Liebe schuldig. Und doch hast du uns aufgesucht, als wir vor dir weggelaufen sind, Herr, als wir deine Feinde waren. Du hast deine Liebe uns gezeigt, denn als wir Sünder waren, dass Christus für uns gestorben ist. Dass du, Gott, die zweite Person, der Sohn, Mensch wurde. Herr Jesus, du hast dich so unfassbar erniedrigt, um diejenigen zu retten, die es nicht wert sind, gerettet zu werden. Was sind wir bevorrechte Menschen, Herr? Was sind wir begnadigt und geliebt durch dich, den unfassbaren, allmächtigen, souveränen Herr von Himmel und Erde, König. Unsere Leben gehören dir, Herr. Wir sind gemacht, um dich zu kennen, um dir zu folgen, um uns in Vertrauen dir unterzuordnen, in Liebe uns dir zu unterwerfen, um unsere Freude, unsere Erfüllung in dir zu finden. Wir haben die Beziehung zu dir und den Frieden, den Shalom, den haben wir zerbrochen, den haben wir zerstört durch unsere Sünde. Und du hast alles getan, was notwendig war, um uns mit dir zu versöhnen, um diese Beziehung und diesen Frieden wiederherzustellen. Und Satan hasst diese Wahrheit. Und wir stehen in einem Kampf, der jeden Tag gekämpft wird. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns standhaft bleiben lässt in deiner Wahrheit. Dass wir uns gründen in dein Wort, dass wir nachdenken, Herr, dass wir studieren, dass wir wissen, was wir glauben, dass wir erklären können, was wir glauben, dass wir Rechenschaft geben können, wenn das von uns gefordert wird, Herr. Herr, es tut mir leid, dass ich so viel meiner Zeit mit nichtigen, nutzlosen Dingen vergeudet habe, Herr. Aber du bist so gnädig und so liebevoll, du uns wieder auch heute liebevoll ermahnst, zurechtweist, ermutigst, auferbaust, Herr, alles, was wir brauchen. Ich bitte dich für diese Gemeinde, dass diese Gemeinde eine Gemeinde wird nach deinem Herz, wo dein Name groß gemacht wird, wo dein Wort verkündet wird in all seiner Vollheit, wo dein Evangelium deutlich klingt, wo Sünder gerettet werden. Ich bitte dich, Herr, dass du diese Gemeinde weiter erhältst und wachsen lässt, Herr, dass du uns hilfst, treu zu sein deinem Auftrag gegenüber. solange du uns Zeit dafür schenkst. Bitte dich, dass du auch den Abend, morgen dazu benutzt und segnest, Herr. Vielen Dank dafür. Wir loben und preisen dich, wir beten dich an, geben dir alle Ehre. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.